12cast. Über Marken, Medien und die Menschen dahinter.
Servus und herzlich willkommen zu Folge 20 vom 12cast. Ich bin Benny Meyeron und ich habe mich mal wieder mit unserem Serviceplan Group CEO Florian Haller getroffen. Wir haben mal wieder ein bisschen geschnackt. Das hat ja schon ein bisschen Tradition bei uns. Das ist jetzt das dritte Mal. Wie gewohnt haben wir über Florians Vorsätze gesprochen. Und ich kann euch verraten, diesmal war bzw. ist etwas sehr, sehr Spannendes dabei. Aber leider, das muss ich auch sagen, haben wir auch über meine Vorsätze gesprochen, die jetzt leider festgehalten sind für alle Ewigkeit. Florian wird mich in unserer nächsten Folge daran messen, aber das habe ich jetzt davon. Und wenn ihr wissen wollt, wie das letzte Jahr für uns als Agentur für den Standort Deutschland so war, wie unser Ausblick ist, dann bleibt auf jeden Fall dabei, denn dann erfahrt ihr auch, warum Florian auf kein Signal in der Politik mehr wartet. Viel Spaß mit Florian und mir und willkommen zu Folge 20 vom 12cast. Let's go! Hi Florian, willkommen zurück zum 12cast. Danke, dass du da bist und danke, dass du dir wie immer die Zeit für uns nimmst.
Danke, Benny, für die Einladung. Freut mich, dass wir uns wieder unterhalten können. Hat ja so ein Ritual mittlerweile, uns einmal im Jahr auszutauschen.
Es ist eine Tradition, ja. Und bei uns hat immer ein Einstieg auch Tradition. Und das ist so direkt eine Frage. Kannst du es schon erahnen, was die Frage sein wird, die ich dir jedes Jahr stelle und über die wir jedes Jahr zu Beginn sprechen?
Nee, das ist ehrlich gesagt, das habe ich jetzt nicht im Kopf. Wenn ich es im Kopf hätte, dann hätte ich die Antwort auch ordentlich vorbereitet.
Ja, das ist auch total okay. Ein bisschen Spontanität muss ja auch gegeben sein. Ja, du hast Ende 2024 in unserem ersten Gespräch hast du gesagt, du willst pünktlicher sein. Ja, also nee, das war Ende 23. Ende 24 hast du gesagt, ja, das klappt schon ganz gut. Und jetzt muss ich dich so von damals, von der letztjährigen Folge zitieren. Du hast letztes Jahr gesagt, du möchtest so pünktlich sein, dass es fast schon verstörend wäre für deine Gesprächspartner. Jetzt frage ich mal einfach so frech, wie hat das geklappt in den letzten 12 Monaten aus deiner Sicht? War es verstörend?
Also ich war heute verstörend, weil ich komme jetzt gerade tatsächlich aus einem Termin, ja, der recht essentiell war. Und da waren meine Kollegen tatsächlich völlig verwirrt, weil ich vor ihnen aufgetaucht bin. Ja, also insofern, manchmal schaffe ich das, aber so insgesamt muss ich sagen, arbeite ich noch dran. Er ist stets bemüht, der Herr Haller.
Ja, ja, ich kann aus dem Nähkästchen plaudern, deinen Vortermin, den habe ich gerade noch abgefangen und eben gefragt, und war vorhin pünktlich? Also ja, der war super pünktlich. Hattest du Vorsätze für 2026, nur damit ich hier schon mein Material für nächstes Jahr beziehungsweise die nächste Folge mit uns vorbereiten kann?
Ja, also nachdem das mit der Pünktlichkeit langweilig wird, ja.
Das stimmt, ja.
Ich bleib dran, aber nachdem die Pünktlichkeit langweilig wird, habe ich mir was Neues für mich überlegt. Das klingt jetzt ein bisschen geschwollen, muss ich zugeben, aber ich finde es richtig. Ich möchte eigentlich Veränderung noch mehr umarmen, ja, als ich es bisher getan habe und als etwas Positives sehen, ja. Als ich diesen Neujahrsvorsatz meiner Frau erzählt habe, hatte ich erstmal einen halben Tag schlechte Laune zu Hause, weil sie hat das in den falschen Hals gekriegt, aber
verstehe, beruflich ist das alles, oder?
Sehr geschäftlich natürlich. Aber das ist so ein bisschen mein Vorsatz in diesen Zeiten der erratischen Veränderungen. Glaube ich, muss man versuchen, die Chancen drin zu sehen und das positiv zu sehen, auch wenn es auf den ersten Blick nicht ersichtlich ist, und gucken, was da für einen drin ist.
Ein Vorsatz hat ja meist irgendeinen Auslöser, ja, wo du irgendwas, woran du es festmachst, wo du es vielleicht beim letzten Mal nicht so gut gemacht hast, wo du jetzt sagst, okay, du willst Veränderungen umarmen. Ja, das ist ja schon ein großer Vorsatz. Gab es da etwas?
Naja, da gibt es zum einen natürlich die anhaltende Diskussion um das ganze Thema KI, wie es unsere Branche verändert. Das wird sehr oft, stelle ich fest, negativ diskutiert.
Ja.
Ängste, Sorgen, die ich natürlich auch zum Teil habe, ja, gesellschaftliche Probleme diskutiert. Und ich denke mir immer wieder, nein, wir müssen uns anders konditionieren. Wir müssen sagen, da sind Chancen für uns drinnen. Wie können wir unser Geschäft dadurch besser machen? Wie können wir unsere Kolleginnen und Kollegen damit besser machen? Also das ist der Hauptauslöser. Was natürlich dazu kommt, ist, dass im Moment die Geopolitik, wie gesagt, wirklich erratisch ist, ja. Mhm. Das heißt, dass Veränderungen einfach immer weniger absehbar sind. Und selbst da muss man, glaube ich, versuchen zu sagen, was sind denn jetzt die Chancen in dieser Situation, in der wir jetzt sind? Weil wir können es nun mal nicht ändern, dass da am einen Tag Grönland, am anderen Tag Venezuela, am dritten Tag die Staatsanleihen oder am vierten Tag irgendwas Neues kommt. Wo liegen denn da wiederum unsere Chancen und Möglichkeiten?
Siehst du das so ein bisschen als typisch deutsch, dass Veränderung immer so ein bisschen negativ assoziiert wird und immer erstmal so ein bisschen das Negative so gesehen wird? Das ist ja so ein Bild, mit dem wir Deutschen jetzt aktuell gerade sehr stark zu kämpfen haben, dass alles erstmal so, das Glas ist halb leer. Hast du dir deshalb das vorgenommen? So, das ist ja auch so ein bisschen so, nee, für mich ist das Glas halb voll Attitüde, oder?
Ja, es ist schon ein bisschen eine europäische deutsche Attitüde eines wahrscheinlich älteren Kontinents, ja, mit langer Geschichte, der natürlich die Risiken und Gefahren sofort sieht, ja. Da sind die Amerikaner, muss man zugeben, anders, ja. Die sind fast verspielt, auch im Mittleren Osten übrigens auch so, und freuen sich über alle möglichen Veränderungen und stehen denen gar viel offener und konstruktiver gegenüber, als wir das sind.
Ja. Sehr kluge Menschen sagen immer, Vorsätze muss man auch irgendwie messbar machen. Kannst du diesen Vorsatz messbar machen für dich, oder ist das jetzt eine gemeine Frage?
Nö, das ist keine gemeine Frage, das sagt man immer, ja, das ist schon richtig. Mir geht's aber für mich selber, das ist ja mein persönlicher Vorsatz, geht's eigentlich um was anderes. Mir geht's um mein persönliches Wohlbefinden, ja, und meine persönliche Haltung und Einstellung, ja, zu den Themen. Und deswegen kann ich es dir ehrlich gesagt nicht messbar machen, sondern versuche mich dahingehend zu konditionieren. Und wenn man das, glaube ich, so macht, dann fühlt man sich wohler in dieser Welt und fühle ich mich auch wohler in dieser Welt, ja, als wenn ich es nicht mache.
Ich mache meinen Vorsatz jetzt messbar für dieses Jahr. Das ist auch ein Vorsatz, den ich länger halten möchte. Und damit es jetzt auf Tape ist, ich bin richtig unter Druck. Ich werde keinen Alkohol mehr trinken.
Kein Alkohol mehr trinken? Wow.
Ja, das ist meine Veränderung, wie ich mich optimieren möchte. Ich bin gespannt. Seit der München-Weihnachtsfeier bin ich, seit es jetzt schon
Monat. Bist
du
clean, ja?
Ja, bin ich clean und ich bin gespannt, wo wir in 12 oder in 11 Monaten bei den beiden Punkten Veränderung und den anderen Vorsätzen stehen. Aber du hast es ja schon so ein bisschen angesprochen, ja. Ich glaube, es überrascht jetzt wenig, dass wir heute über ein Jahr sprechen, das einfach wieder mal nicht einfach war. Und ich glaube, allgemein kann man sagen, für die Agenturbranche und für den Standort Deutschland war es jetzt nicht so geil, ja. Und in der letzten Folge, Ende 2024, da klangst du vor allen Dingen mit Blick auf die damals anstehenden vorgezogenen Neuwahlen. Du warst sehr optimistisch, ja. Du klangst sehr positiv, sagst, da würde eine Veränderung durchs Land gehen. Wie siehst du deinen Optimismus, den du damals hattest, rückblickend?
Also, die Erwartungen, die ich jetzt zugegebenermaßen an die neue Regierung hatte, ja, die haben sich, wenn man ehrlich ist, nicht wirklich erfüllt. Ja. Also, ich war schon davon ausgegangen, dass man das Thema Standort, Wettbewerbsfähigkeit des Standortes Deutschland konzentrierter angeht, dass man Reformen einleitet und da ist ehrlich gesagt nicht so arg viel übrig geblieben. Es ist in einer Zeit, wo wir eigentlich eher sparen und investieren müssten in Dinge, die uns in Zukunft nach vorne bringen, eigentlich das falsche Signal. Ich bin mittlerweile lustigerweise trotzdem optimistisch, was die deutsche Wirtschaft angeht, ja, auch wenn ich dieses Jahr Unrecht hatte. Aber ich glaube, wir müssen uns jetzt langsam klar werden, und ich glaube, das tun mittlerweile mehr und mehr Unternehmen, dass die Lösung schlichtweg aus der Politik nicht kommt. Ja. Wir starren immer wie Mowgli auf die Schlange, habe ich ja auch damals gemacht und gesagt, es kommt ein Impuls aus Berlin. Ja. Dieser Impuls kommt nicht. So.
Das ist eine harte Aussage, ja.
Wenn ich das mal akzeptiert habe, ja, ist eine harte Aussage, aber wenn ich das mal akzeptiert habe, dass da kein Impuls kommt, dann muss ich in den Rahmenbedingungen, denen ich jetzt eben bin, muss ich gucken, dass ich das Unternehmen wettbewerbsfähig mache. Und das schenkt mir eben keiner, da hilft mir keiner in Berlin. Und ich glaube, wenn das mal durchgeholt ist in der Wirtschaft breit, dann werden wir besser werden, dann werden wir wieder wettbewerbsfähiger werden. Und zwar nicht von oben weg aus der Politik getrieben, sondern aus den Unternehmen getrieben. Und ich sehe eben ganz viele Unternehmen, die schon Effizienzprogramme haben. Das hat natürlich dann auch eine Schattenseite, ja. Aber ich glaube, da muss und da wird die Lösung liegen für Deutschland, aus dieser gegenwärtigen Stagnation oder Rezession sogar herauszukommen.
Kannst du rückblickend sagen, wann du diesen Entschluss für dich selbst gefasst hast, dass du nicht mehr wartest auf einen Impuls von der Politik und so? Du musst das Heft des Handels jetzt selbst in die Hand nehmen, so ein bisschen. Wann war das? Wann kam das so nach dem versprochenen Herbst der Reformen, der einfach de facto nicht kam, wo du dann gesagt hast, jetzt nehme ich selbst in die Hand als Unternehmer in Deutschland?
Ich kann es dir nicht genau den Zeitpunkt sagen, aber natürlich wird man langsam ein bisschen müde, die politischen Diskussionen und Talkshows zu hören, ja, die sich immer wieder um die gleichen Themen drehen, und immer wenn es dann konkret wird, dann wird es auch plötzlich irgendwie unmöglich. Also beste Beispiel ist ja mal dieses Entbürokratisieren, da wird immer gesagt, es wird entbürokratisiert. Wenn man dann sagt, das heißt aber konkret, dass dann der Arbeitsschutz ein Stück runtergefahren wird, ja. Wenn da dann konkret gesagt wird, dass Umweltschutzauflagen runtergefahren werden, ja. Wenn konkret der Brandschutz runtergefahren werden sollen, dann besteht da überhaupt keine Einigkeit mehr.
Ja.
Das heißt, es entpuppt sich als eine Luftnummer. Und ich sage ja gar nicht, dass eine der drei Sachen richtig sind. Ich sage nur, man muss eben, wenn man so Worthülsen diskutiert, muss man sie dann auch mit Leben füllen und muss sagen, was heißt denn das jetzt ganz konkret?
Ja. Mhm.
Sind wir wirklich bereit, Arbeitsschutz runterzufahren oder Bankenregulierung runterzufahren und so weiter und so weiter? Wenn wir das nicht sind, kannst du ein paar Verwaltungsprozesse vereinfachen vielleicht, ja klar, aber das macht keinen großen Unterschied. Und wie gesagt, für mich kam irgendwann der Punkt, es bringt nichts, da auf irgendwas zu warten. Wir müssen selber anpacken, wir müssen unsere Hausaufgaben machen, wir müssen schauen, dass wir wettbewerbsfähiger werden. Was mich manchmal so ein bisschen inspiriert, ist das Beispiel der Schweiz. Ja, die Schweiz hat zwar einen attraktiveren Standort als wir, das meine ich damit nicht, aber die Schweizer Unternehmen haben sehr schwierige Rahmenbedingungen durch den hohen Schweizer Franken, durch die hohen Arbeitskosten. Und die Schweiz hat einfach in den letzten Jahren, ich kenne viele Schweizer Unternehmen, die haben enorme Effizienzprogramme gemacht, haben immer wieder die Produktivität hochgefahren und haben damit diese zwei massiven Nachteile, einen brutal überhöhten Schweizer Franken und wie gesagt die höchsten Lohnkosten Europas, kompensiert und überausgeglichen.
Was ist jetzt dein Plan, wie du uns wettbewerbfähig, ich glaube, wir möchten nicht mehr machen sprechen, sondern wettbewerbfähig hältst?
Also ich glaube, der Kernpunkt ist, wir müssen KI als ein Effizienztool einsetzen und wir dürfen eben nicht nur drüber reden, sondern wir müssen es in der Praxis einsetzen. Wir haben jetzt ein House of AI, das ist ja unser Konzept, wie du weißt, ja, entwickelt. Da sind unterschiedliche Suiten drin, sozusagen, wo Tools drinnen sind, mit denen man arbeiten kann. Mit denen werden wir, glaube ich, bessere Arbeit machen können. Wir werden sie zu günstigeren Kosten produzieren können und wir werden schneller für unseren Kunden im Markt sein. Und das, glaube ich, ist wahrscheinlich der wichtigste Hebel. Aber eben nur, wenn wir es in die Praxis unserer Arbeit übersetzen und nicht, wenn wir es nur wie so eine Monstranz vor uns hertragen und sagen, wir sind jetzt auch KI-ready.
Ja, das hört man viel. Du hast jetzt schon so ein bisschen über den Markt an sich sprechen. Ich glaube, wir müssen da auch drüber sprechen, ja. Hier in Deutschland, der Markt sortiert sich gerade, der Agenturmarkt. So ehrlich muss man sein, manche verschwinden, manche fusionieren, andere gewinnen Millionen Etats. Was trennt in dieser schwierigen Phase eigentlich die Gewinner von den Verlierern? Oder wie wird man Gewinner in solchen Phasen?
Ja, wir haben schon für den Agenturmarkt natürlich ein schwieriges Jahr hinter uns, ja, und es ist nicht die Frage, ob du groß oder klein bist, ja, ob du eine Chance hast, in diesem Wettbewerb zu überleben und zu gewinnen. Wir haben kleine und mittelständische Agenturen gesehen, die Insolvenz angemeldet haben. Wir haben ganz große gesehen, die fusioniert haben. Ich glaube, der Erfolgsschlüssel am Ende des Tages ist, wie relevant bist du für deinen Kunden positioniert? Ja. Bietest du eine Lösung für die aktuellen Themen, die die Kunden haben, an? Und B, erkennt man das als Kunde auch von außen, dass du das kannst? Alle die, die ein verschwommenes Profil haben, alle die, die wenig relevante Dienstleistungen haben, egal ob groß oder klein, da hilft der Größe dann, wie gesagt, auch nichts, ja, tun sich schwer im Markt und verlieren am Ende des Tages Marktanteil.
Ja, wie stehst du zu der großen Fusion aus dem letzten Jahr? Ist das gut für uns, das schlecht für uns? Was ist da deine Meinung dazu? Du wirst da sicher eine Meinung zu haben, nehme ich an, oder?
Wenn man sich diese Fusion anschaut, ja, dann muss man erstmal sehen, wo sie herkommt, ja. und auch wo sie nicht herkommt. Die kommt her aus natürlich dem Ehrgeiz des CEOs, die größte Agenturgruppe der Welt zu bauen.
Ja, mhm.
Hat auch ein finanzieller Incentive dahinter, aber das ist, glaube ich, der Kerntreiber. Zweitens kommt es daher, dass man sagt, indem man zwei riesige Agenturgruppen zusammenlegt, kann man Leute einsparen, kann man Kosten einsparen und damit den Gewinn nach oben bringen. Und das Dritte, wo es herkommt, ist natürlich, dass man sagt, wir sind an der Börse, wir müssen eine Börsenstory haben, wir müssen was Neues haben und kann damit den Aktienkurs nach oben bringen. Wo es nicht herkommt, ist vom Kunden gedacht oder von den Kolleginnen und Kollegen gedacht. Mhm. Ja, da kommt es gar nicht her. Und da, glaube ich, haben wir eine große Chance, weil ich einfach glaube, dass das sowohl auf der Kundenseite große Opportunitäten gibt, Kunden, die sich in einer 180.000-Mann-Gruppe nicht mehr wohlfühlen, nicht mehr gesehen fühlen. Und ich glaube, dass es auch auf der Talentseite Chancen für uns gibt, tolle Leute zusätzlich für uns an Bord zu holen, insbesondere im internationalen Bereich, die da nicht mehr so sehr ihre Heimat sehen. Und wenn du dir den Börsenkurs von beiden anschaust, ja, dann sind beide weniger wert als vor der Fusion. Dann scheint das bei den Kapitalmärkten auch nicht so gut angekommen zu sein. Also ich sehe es insgesamt als eine große Chance für uns.
Ja, ja, ich sehe das ja auch bei uns immer mal wieder. Wir werden ja auch keine von mittelständischen Unternehmen, Verbänden, die kommen ja auch zu uns. Oh, ist nicht Serviceplan eine Nummer zu groß für uns? Sind nicht wir da so ein kleiner Fisch? Ja, die machen die großen Sachen, Lufthansa, Penny oder so, die ja draußen sehr sichtbar sind. Da habe ich ja schon zu kämpfen, dem Kunden zu erklären, nee, ihr seid genau unser Business. Jetzt will ich gar nicht wissen, wie das für so eine große Bude letztendlich ist, der Breite der Kunden das Gefühl zu geben, nein, ihr seid bei uns noch zu Hause, ihr habt euer Ansprechpartner, ihr seid wichtig. Ja, das ist für mich super schwer.
Absolut. Ich meine, die Agentur, in der du tätig bist, ist am Ende des Tages eine Agentur, die hat 50, 60 Leute, ja, und kann damit, und so sind wir ja auch aufgestellt nach Zählen, ja, und ist damit für auch einen mittelständischen Kunden absolut wettbewerbsfähig. Ja?
Ja.
Und Größe per se, glaube ich, wie gesagt, bringt nichts. Was schon was bringt, ist, wenn man dann zum Beispiel internationale Anbindung anbieten kann und dafür brauchst du eine gewisse Größe,
ja.
Das ist eben nun mal nicht anders möglich. Eine gewisse Vielfalt der Lösungsmöglichkeiten für deinen Kunden ist wichtig, aber schiere Größe, 120 oder 180.000 oder 800.000 Menschen, das ist, glaube ich, keine Währung. Im Gegenteil, du holst ja damit Komplexitäten, du wirst damit teuer, du verlierst vor allen Dingen Geschwindigkeit, was in der jetzigen Phase, wo sich die Dinge so schnell ändern, ja, nicht gut ist. Und insofern fühle ich mich eigentlich mit unserer Größe ganz wohl.
Also ich kann jetzt aus der Mitarbeiterperspektive sagen, ich bin ganz froh, dass jetzt über, ob ich jetzt 10% mehr Gehalt bekomme oder nicht, dass da keine Holding in New York entscheidet, die gar nicht wissen, wer ich bin, wo ich eine Personalnummer auf dem Papier irgendwie letztendlich bin, sondern dass das jemand entscheidet, neben dem ich auch hier tagtäglich sitze. Also das ist für mich schon ein großer, großer Benefit und es macht mir dann auch weniger Angst in der Perspektive, die ich dann letztendlich auch habe.
Absolut. Und ich glaube, dass generell die Fähigkeit, schnell und nah am Geschäft entscheiden zu können, ja, das ist eine Riesenstärke von uns ist. Du zeigst jetzt die Mitarbeitersicht, ja, aber das ist auch, was den Kunden angeht, das ist ein riesen Vorteil, dass man nicht via London nach New York erstmal telegrafieren muss, um einen Praktikanten freigezeichnet zu kriegen.
Ja, das ist ja auch Bürokratie letztendlich,
total,
ja. Gibt es etwas deiner Meinung nach, wo du sagst, das haben Agenturen in den letzten Jahren systematisch unterschätzt?
Naja, also die Agenturen, die jetzt so in große Probleme gekommen sind, ja, die haben generell natürlich die Negativentwicklung, die wir gerade im deutschen Markt, aber auch in Europa ehrlich gesagt, gesehen haben, haben das unterschätzt.
Ja,
und haben auch ein Stück weit zu spät reagiert, ja. Und das passiert relativ schnell, weil bis du die Zahlenentwicklung siehst, ja, kommst du mit den Kostenreduktionen überhaupt nicht hinterher.
Ja, ja.
Also ich glaube, dass einfach viele von uns noch zu optimistisch waren nach einem Jahr, relativ guten Jahr 23, ja, und haben 24 und 25 den Schuss nicht gehört, ja, oder zu spät gehört und konnten dann kaum mehr reagieren, ja. Das passiert halt.
Die Jahre verschwimmen alle so ein bisschen, aber ich weiß noch, das Jahr als Covid am Abschluss. da ging es so richtig steil bergauf, aber dann hat man sehr schnell auch wieder eine Delle gespürt und ich wusste auch schon, boah, diese Delle, glaube ich, wird sich ein bisschen ziehen, ja, die wird härter sein, als manche irgendwie denken und wir als Agenturgruppe, glaube ich, wir spüren das immer so ein bisschen als erstes und ich glaube, das macht auch den Übergang jetzt, darüber, dass wir auch jetzt mal ein bisschen über uns sprechen, ja, ich glaube, wir können sagen, wir sind da als Agenturgruppe verhältnismäßig gut durch die letzten 12 Monate gekommen, wenn man sich den Markt anschaut, sich unsere Kunden anguckt, aber ich glaube, wir müssen auch so ehrlich sein, wir haben an der einen oder anderen Stelle auch Federn lassen müssen, ja. Wie blickst du auf die letzten 12 Monate bei Serviceplan?
Mit Licht und Schatten, ja. Ich glaube, insgesamt sind wir, wie du sagst, wir sind gut durchgekommen, ja. Wir haben zumindest mal kein Geschäft, wir haben keinen Umsatz verloren, ja, sondern wir können unsere Umsatzsituation zumindest verteidigen. Im ersten halben Jahr hatten wir noch ein Wachstum, im zweiten halben Jahr sind wir stabil geblieben. Im jetzigen Umfeld ist das ehrlich gesagt ein gutes Ergebnis, ja. Hätte ich gerne mehr, natürlich, weil ich bin jemand, der hat Spaß an Wachstum und Voranmachen, ja, und nicht an Seitenschritten. Aber wenn man es mal so selbstkritisch sieht oder realistisch sieht, dann glaube ich, ist das ein gutes Ergebnis gewesen, ja. Wir haben unglaublich positives Feedback gekriegt in den ganzen Auszeichnungen, ja. Wir sind Independent Agency of the Year in verschiedensten internationalen Wettbewerben geworden. Und das ist aus zwei Gründen bedeutsam. Erstens, weil ist ja schon eine Anerkennung der Branche ist, die im Vergleich hat zu unseren Wettbewerbern und die sagt, ihr seid die Besten international als Independent Network. Das muss man sich schon mal im Mund zergehen lassen. Mhm. Aber zweitens mal natürlich, weil das auch unsere Attraktivität für die Zukunft definiert. Unsere Profitabilität ist stabil. Das ist nicht unwichtig in diesen Zeiten, in denen, wie gesagt, solche erratischen Veränderungen unterwegs sind. Wir sind, finde ich, als Team, haben wir gute Stimmung behalten, ja. Wir haben London stark gestärkt. Das war ein wichtiges Projekt, haben eine Kreativagentur gemacht, haben Planet verstärkt, haben mit Media Plus in UK vorangemacht. Aber ja, du hast recht, wir haben natürlich auch Federn gelassen, ja. Wir haben natürlich Budgetreduktionen auf Bestandskunden gesehen, die wir mühevoll mit Neugeschäft ausgeglichen haben. Und das ist natürlich schade. Wir haben einen großen Kunden verloren. Das hat mir wirklich wehgetan mit O2. Wir haben natürlich auch ein paar Rückschläge dieses Jahr gehabt, die man eben auch hinnehmen muss. Aber es gehört wie im Sport dazu. Du kriegst eben auch mal hinten einen rein und also im Fußball gesprochen und musst dann vorne wieder Tore schießen. Und wenn man gleich beleidigt, traurig, deprimiert ist, wenn man mal hinten einen reinkriegt, dann wird man auch das Turnier nicht gewinnen. Ja, so.
Hand aufs Herz. Ich glaube, du hättest jetzt in deiner Lage hier als CEO sicher alle Optionen, um jetzt auch mal so ein bisschen zu sagen, okay, ich verkaufe das jetzt hier alles, ich ziehe mich zurück und führe dann mit Sicherheit ein entspannteres Leben. Vor allem, weil jetzt ist ja Jahr für Jahr, es wird immer schwieriger und ich meine, du könntest schon sagen, ich verkaufe das jetzt alles. Klar, es ist ein Familienunternehmen, aber wäre durchaus eine Option, oder?
Ist für mich ehrlich gesagt keine Option je gewesen. Mir macht das offen gestanden Spaß, was ich mache. Ja, natürlich ist das mal belastend und natürlich gibt's da auch schlaflose Nächte und hast du Situationen, wie du auch, wo man sagt, boah, wie geht denn das jetzt wieder weiter? Ja, und hat jeder seine Nöte und Ängste, ich auch. Ja, aber wenn ich dann so einen Strich drunter mache, dann empfinde ich das, was ich tue, als eine sinnstiftende, tolle Aufgabe und mich motiviert ganz besonders, dass ich mit jungen Menschen an einer Sache arbeiten kann, die mir unglaubliche Freude macht, nämlich ein Unternehmen aufbauen in diesem bewegten Marketing-, Medien- und Kreativfeld. Und ich glaube ja zutiefst, dass menschliches Glück so mit drei Komponenten zusammenhängt. Das sind liebevolle Beziehungen, das sind schöne Momente und das ist eine sinnstiftende Aufgabe und die würde ich nicht gerne aufgeben.
Ja, ich hoffe, dass wir wieder zu diesem Sinnstiftenden so ein bisschen hinkommen. Ich habe das so ein bisschen jetzt nicht verloren, aber das war jetzt nicht mein Ziel in den letzten 6 Monaten, wo wir so ein bisschen stagniert sind. Ich kann ganz offen sagen, mein Ziel war Arbeitsplätze erhalten.
Das ist aber ein Teil des Sinnstiftens.
Ja, genau, weil wir haben so viele junge Leute, das ist ihr erster Job. Die kommen ja in ein sehr schwieriges Marktumfeld irgendwie letztendlich rein. Und ja, die haben teilweise Angst dann um ihren Job. Aber ich hoffe, dass wir da in 26 wieder hinkommen. Du hast in deinem letzten Handelsblatt-Interview etwas sehr deutlich gesagt, und zwar es ärgere dich, dass Marketing und Kommunikation oft als Kostenfaktor gesehen werde und nicht als Investition. Und als ich das gesehen habe in der Headline, muss ich gestehen, ist das keine Schleimerei oder sonst was. Ich habe noch nie drüber nachgedacht. Ich fand das ziemlich schlau und ich fand das auch richtig. Wie denkst du, kriegen wir dieses Narrativ gedreht, dass das, was wir machen, bei Kunden eine Investition ist?
Naja, indem wir unseren Kunden immer wieder erklären, dass das, was wir machen, ist ja nicht nur Emotionen durch bunte Bilder oder Texte oder was auch immer oder Videos erzeugen sind, sondern am Schluss, wenn wir es gut machen, dann bauen wir ein Gesamtsystem, wo du über Creative Assets, Kampagnen, Emotionen erzeugst, indem wir über mediale Ausspielungen auf Profilbasis Reichweiten erzeugst und dann Menschen auf eine Webseite, auf einen Shop, in ein CRM-System bringst und damit wirklich einen ganz konkreten Beitrag zum Abverkauf und natürlich zum Pricing beiträgst, ja. Und der Unterschied zwischen, ich will nicht sagen, dass alle Autos gleich sind, ja, aber ein großer Unterschied ist natürlich schon auch, von welcher Marke du dieses das Auto kaufst, ja. Also insofern, ich glaube, das ist das, was wir unseren Kunden immer wieder sagen müssen. Und das ist auch anders als früher, weil früher war das eben nicht sehr nachweisbar. Heute kannst du die gesamte Kette irgendwie darstellen.
Meinst du, müssen wir als Werber, als Experten für Werbung, mehr Werbung für unser Produkt irgendwie machen oder bessere Werbung für unser Produkt machen?
Ja, wir müssen unser Produkt, glaube ich, besser erklären. Ja. Wie gesagt, wir kommen natürlich, ich zumindest, ja, aus einer Situation der 90er und ersten 10er Jahre, ja, wo Werbung am Ende des Tages in klassischen Medien geschaltet worden ist und dann hat man gehofft, dass irgendwas passiert. Jetzt kommt man darüber streiten, ist denn was passiert oder nicht passiert und wo kamen denn die Umsatzzuwächse her? Kamen die aus der Werbung oder kamen die nicht? Heute, wie gesagt, kannst du durch die Digitalisierung einen ganz klaren Zusammenhang schaffen zwischen dem Einsatz von Budgets und der Anzahl der nachgefragten Fahrzeuge im Netz, der Bestellungen im E-Commerce-Shop, der Visits auf deiner Seite, wie auch immer. Also du kannst ganz klar nachweisen, was bringt.
Ja, und ich glaube sogar, wir müssen sogar noch messbarer alles machen. Ja, da müssen wir auch einen Beitrag dazu leisten, was bedeutet diese Kennziffer letztendlich. Und ich glaube, da kann uns AI auch helfen, wie wir das Ganze ein bisschen besser aufstellen können, wo wir dem Kunden sagen können, okay, du kannst jetzt so und so viel investieren, das hat dann den Effekt. Wir treffen uns wahrscheinlich wieder hoffentlich im Dezember 26. Und wenn wir uns da jetzt wieder treffen, woran würdest du festmachen, dass wir als Agenturgruppe gut durch diese Zeit navigiert sind, unabhängig von Umsatz oder Etatgewinnen?
Also ich glaube, das wichtigste einzelne Thema ist, haben wir KI im Sinne unserer Kunden als ein effizienzsteigerndes Gesamtkonzept eingesetzt. Ja. Ich glaube, das ist das Wichtigste, was wir hinkriegen müssen. Ja. Dann folgt der Umsatz, dann folgt die Kundenzufriedenheit, dann folgt natürlich auch eine gewisse Profitabilität. Aber das ist, glaube ich, das wichtigste einzelne Projekt. Und zwar, wie gesagt, im Tagesgeschäft und nicht nur auf PowerPoints.
Ja. Also ich kann dir jetzt schon sagen, sowohl mein Team als auch ich, wir würden unseren Job ohne AI nicht mehr so hinbekommen in den 8-9 Stunden, die wir am Tag haben. Wir würden es schlichtweg nicht schaffen. Und das zeigt ja auch, dass wir den Einsatz, dass wir den haben. Das erwarten Kunden mittlerweile auch von uns. Und wir als Agenturgruppe, wir müssen das einfach bedienen. Wir müssen schneller werden. Und ich glaube, wir als Agenturgruppe wissen ganz gut, wie wir die Dinge dann auch effizienzstiftend einsetzen
können. Und da brauchen wir aber eben wirklich, müssen wir schauen, dass alle diese Challenge eben annehmen und mitgehen, weil da wird es entschieden, ob es ein Erfolg wird oder nicht. Es wird nicht entschieden, ob ich jetzt sage, ich habe jetzt ein House of AI für euch, sondern es wird daran entschieden, ob ihr es im Tagesgeschäft am Ende des Tages umsetzt, damit Erfahrungen sammelt, wir das dann austauschen und damit weiter lernen. Das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt.
Ja. Und jetzt für dich ganz persönlich, was muss für dich gegeben sein, damit du im Dezember 2026 sagst, das war für dich unter den Umständen ein gutes Jahr?
Für mich ist natürlich dann schon der Kernpunkt, dass wir uns als Unternehmen nicht rückwärts entwickeln, ja, sondern dass wir uns auf den wesentlichen KPIs, die wir uns anschauen, irgendwie nach vorne entwickeln. Ja, und das hat dann doch natürlich auch was mit Umsätzen und Kunden und Kundenzufriedenheit zu tun. Das hat was damit zu tun, dass wir innovative Themen, das KI-Thema habe ich gerade erwähnt, aber auch andere nach vorne gebracht haben, dass wir unsere Internationalisierung weiter vorantreiben und verstärken. Und natürlich, dass wir auch unterm Strich, was Profitabilität angeht, nicht schwächer werden, weil das einfach die Lebensversicherung ist, die du als Unternehmen hast, um dass, wenn mal ein Einschlag kommt, dass du den auch wegschlagen kannst. Und die gibt es immer wieder.
So wie wir es jetzt auch schon getan haben, ja. Dann hoffen wir mal, dass es genauso kommt. Und damit machen wir pünktlich Schluss. Die erste Hürde von 2026 hast du damit genommen, Florian. Wie es weitergeht, darüber sprechen wir in 11, 12 Monaten. Also ich sag vielen Dank, dass du dir wieder die Zeit genommen hast zu unserer Tradition.
Danke, Benny, und ich bin mir sicher, dass wir uns dazwischen immer wieder sehen mit einem alkoholfreien Bier dann in der Hand. Ja, ich werde dich beobachten, ja, ganz scharf.
Fair enough, ja, ich muss mich daran jetzt messen lassen.
Genau,
ja.
Danke dir fürs Gespräch. Ja.
Vielen Dank dir auch, Florian.
Ciao.
So, und ihr kennt das Spiel. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst ein Abo und ein paar Sterne da, was auch immer. Und ich muss ehrlicherweise gestehen, ich kenne ja unsere Zuhörerzahlen. Die sind jetzt nicht arg gering. Dafür sind unsere Bewertungen auf den Plattformen allerdings noch verhältnismäßig gering. Also, wenn ihr bis dahin gekommen seid, ey, dann lasst bitte einen Stern da, ein Abo da, was auch immer auf der Plattform eurer Wahl möglich ist. Das hilft uns sehr und so werden wir einfach noch mehr gesehen. Alle Links und alle weiteren Infos findet ihr in den Shownotes. Servus und bis zum nächsten Mal.
12cast. Über Marken, Medien und die Menschen dahinter.